begnadigte. Zu wem wurde das gesagt? Und wer hat das gesagt? Ein sehr prominenter Engel vom Himmel, der Engel Gabriel. Und sagt es zu Maria, sei gegrüßet, du Begnadigte. Wir wollen uns heute Morgen mit der Maria beschäftigen. Und das Thema lautet Lob singen mit Maria. So wie es in einem Lied heißt, mit Maria will ich singen. Kennen Sie? Ja. Lob singen mit Maria. Und dazu schlagen wir auf Lukas 1, den Lobgesang der Maria, Vers 46 bis 55. Bruder Leier ist so freundlich, liest uns diesen Text.
Ich lese diesen Text aus der Elberfelder Übersetzung. Und Sie können ja mit Ihren verschiedenen Übersetzungen folgen. Ich lese es langsam. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, damit er eingedenk sei der Barmherzigkeit, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegen Abraham und seinen Samen in alle Zeitalter.
Dankeschön. Und nun lass uns hören und lernen und stimme uns auch in diesen Jubel, der das Herz der Maria erfüllt hat, dass auch unser Lobgesang vor dir angenehm sei, auch dein Herz erreicht und du gepriesen wirst, überall auch durch uns. Danke. Amen. Mit diesem Lobgesang beginnen tatsächlich die ganzen Lobgesänge im Neuen Testament. Schon im Alten Testament haben wir Lobgesänge. Zum Beispiel den Lobgesang der Deborah, ein wunderbares Lied, wo es dann heißt, die ihn lieb haben, die müssen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrem Macht. Oder die vielen Lobgesänge Davids oder Jesaja 12, dieser herrliche Lobgesang von den Heilsbrunnen. Doch diese alle werden weit übertroffen von den Lobgesängen im Neuen Testament und besonders von der Maria. Ist es Ihnen schon aufgefallen, dass in Lukas 1 und 2 wir gleich 4 Lobgesänge finden? Lobgesang der Maria, auch genannt Magnificat. Dann zweitens Lobgesang des Zacharias, das Benediktus. Dann Lobgesang der Engel, das Gloria in Excelsis. Und viertens, was für ein Lobgesang ist dort noch? Des Simeons, Simeons Lobgesang Nunc Dimittis, Kapitel 2, 29 und folgende. Und alle diese 4 Lobgesänge kreisen um einen zentralen Mittelpunkt. Was ist dieser Mittelpunkt aller dieser 4 Lobgesänge? Das große Thema ist das Kommen des Messias. Er hat sich über uns erbarmt und er ist gekommen. Darum haben auch die Engel gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Nach dem griechischen Text heißt dort eigentlich Mega-Freude. Ich habe gehört, in der Schweiz sagt man, das Essen war mega gut. Ja, das kommt vielleicht daher, ich weiß es nicht. Große Freude hat der Engel verkündigt. Mega-Freude. Es folgen natürlich noch weitere Lobgesänge im Neuen Testament, die wir jetzt nicht alle aufzählen können. Die herrlichsten Lobgesänge finden wir dann im Buche der Offenbarung. Dort haben wir gleich 7 Lobgesänge. Das wäre das Thema für eine weitere Bibelkonferenz. Die 7 Lobgesänge der Offenbarung. Das letzte von diesen Lobgesängen in der Offenbarung finden wir dann Kapitel 19. Wer weiß, wie es dort heißt. Das große Halleluja ist dort angestimmt. Das ist das letzte der Lobgesänge. Das große Halleluja in Offenbarung 19. Es lohnt sich sehr, diese verschiedenen Lobgesänge im Neuen Testament näher zu untersuchen, darüber nachzudenken, sie zu singen, sie als Gebetsgrundlage zu gebrauchen, denn das sind ja auch Gebete, als Hilfe für unsere Anbetung immer neu zu lesen, betend uns damit zu üben in der Anbetung. Gott ist Geist, so sagt Jesus, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es gibt ja heute einen christlichen Modetrend mit Lobpreisstunden, Lobpreisseminaren, ganzen Reihen, will man Gott gefallen. Und leider, man möge mir das jetzt verzeihen, was ich sage, aber ich weiß, was ich sage, man will manchmal auch Gott gefügig machen durch solche Lobpreisstunden. Das ist oft sehr gut gemeint, ich zweifle nicht daran, aber es ist oft am Ziel vorbeigeschossen. Denn loben heißt nicht wie ein Mantra, gewisse einfache Sätze immer wieder zu wiederholen. Stundenlang die einfachsten Sachen zu singen. Loben ist kein Zauberritus. Nein, loben, so sagte hier Bruder Mössinger, heißt nach dem hebräischen Ursinn. Ich anerkenne in aller Form die Herrschaft des Herrn über mein Leben. Das heißt loben. Ich anerkenne in aller Form die Herrschaft des Herrn über mein Leben. Und darum ist Loben nicht so sehr eine Sache der Wiederholung und der Worte, sondern des Herzens. Wenn ich Ja sage zum Herrn, dann lobe ich. Der Herr Jesus hat ja nicht viele Loblieder hinterlassen, aber sein ganzes Leben war ein einziges Lob. Und wir können mit 2 Worten sein ganzes Leben zusammenfassen. Wie heißen diese beiden Worte? Ja, Vater. Ja, Vater. Und ich habe schon mal hier erzählt, ich darf es wiederholen, weil es so typisch ist. Professor Dr. Weiler-Smith hat gesagt, als er nach Deutschland kam und die ersten Worte gelernt hat in deutscher Sprache, da hat er gelernt, ja, aber. Das sei Deutsch, sagte er. Ja, aber. Wie wahr ist das? Ist in deinem Herzen vielleicht auch ein Ja, aber? Müssen wir uns prüfen. Wie oft ist auch bei Gläubigen dieses Ja, aber. Aber das ist kein Lob Gottes, ja, aber. Ja, Vater, das ist das Lob Gottes. Aber, ja, ein uneingeschränktes, ohne Wenn und Aber, Lob, eine Anerkennung seiner Führung, seiner Wege mit uns, seiner Weisheit. Und was nun echtes, Gott wohlgefälliges Lob ist, es ist ja in heute, es ist fast Mode, das zu tun. Was es heißt, Gott zu loben im Geist und in der Wahrheit, das lernen wir eben am besten in diesen Lobgesängen. Und dann wird unser Geist gereinigt, unser Geist wird belebt und unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung mit Gott wird erneuert. Nun das Loblied der Maria, die Krone aller Psalmen des Alten Testaments und der Anfang aller Lobgesänge im Neuen Testament. Aus einer überwältigenden Erfahrung der unverdienten Gnade Gottes ist dieses Loblied entsprungen. Und sie besingt durch den Heiligen Geist Gottes Heil, Gottes Gnade, Gottes Erbarmen. Und nicht nur Maria hat dieses unverdiente Glück erfahren, kann singen, welch Glück ist, erlöst zu sein. Auch das Volk Israel, ja, alle Völker auf der Erde. Auch uns gilt dieses Heil. Die Strophen ihres Lobliedes sind wie ein Amen Gottes über die Erlösungstaten Gottes. Sie weisen auch hin in die Zukunft. Und dieses Loblied ist eine einmalige, großartige Weissagung, eine Prophetie, heute noch nicht ganz erfüllt. Aber wir können auch sagen, die ganzen Spannungen, in denen wir heute leben, diese ganzen Kämpfe im Nahen Osten, sie haben zu tun mit der Weissagung der Maria. Vor wenigen Tagen hat ja etwas ganz Besonderes in Jerusalem begonnen. Wissen Sie was? Die Geburtstagsfeier der Stadt Jerusalem, 3000 Jahre, 15 Monate lang dort gefeiert. Und ich bin gespannt, was da sich alles noch abspielt. Dort im Lobgesang der Maria ist der Kern der Weissagung für das, was kommt, was Israel zu erwarten hat. Es lohnt sich, dieses Lied zu betrachten, zu singen, auswendig zu lernen und sich immer wieder damit zu beschäftigen. Viele Komponisten haben sich schon daran versucht. Es gibt eine wunderbare Kantate von Johann Sebastian Bach. Ich habe es mitgebracht auf einer CD über das Magnificat. Vielleicht könnt ihr es mal hören und so weiter. Und es gibt ja auch einen alten Pilgerton. Das ist so ein gregorianischer Gesang, der also durch die Jahrhunderte hindurch sich erhalten hat und der dieses Loblied wörtlich wiederholt. Und wir wollen mal das wagen zu singen. Das ist gregorianisch. A cappella. Ja, ich denke, dass die meisten das schon mal gehört haben. Wir schauen sie mal still an. Hat es schon jemand gesungen?
Ja.
Oh ja, sehr viele, sehr schön. Und nun wollen wir einfach mal versuchen, so gut und recht wir es eben können, mit Maria zu Lob singen. Hier ist nun wörtlich die Maria und wir versuchen es miteinander. Meine Seele erhebt den Herrn. Ein wenig zur Erklärung, da ist doch so ein langer Strich. Das ist der sogenannte Tuba-Ton. Das ist also der Ton, auf den verschiedene Silben untergebracht werden. Das ist ja meisterhaft, denn die Silben sind ja nicht gleich in der Zahl und da würde es nie stimmen. Aber so kann man dann auf diesen langen Ton 3, 4, 6 oder 2 Silben singen und dann kommt erst wieder der dritte Teil und dann stimmt die ganze Sache. Versuchen wir es mal. Ich bin gespannt. Echt gespannt. Na, meine Seele erhebt den Herrn. Zweite Zeile. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Wunderbar. Es ist ein herrlicher Gesang. Also es ist etwas ganz Einmaliges. Noch einmal. Meine Seele erhebt den Herrn. Da müssen wir also immer aufpassen, dass wir an diesem einen Ton den Absprung haben, dass wir da genau uns darauf konzentrieren. Noch einmal. Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Sehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskind. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist. Ja. Das. Ja. Danke, dass du das sagst. Ja, nun, wir können noch mal helfen. Oben kann man ja wissen. Ja, das wäre, wenn ein Schieber da wäre. Sehen Sie, machen Sie mal das Schiebespiel. Ne? Geht so. Aber da sieht man eben den oberen Text nicht mehr. Jetzt kommt der, singen wir mal Vers 4. Und seine Barmherzigkeit währt immer für und für. Versuchen wir mal.
Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt,
jetzt habe ich ihn Gewalt getraut.
Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl und erhebet die Niedrigen. Die Hungrigen füllet er mit Gütern und lässet die Reichen leer. Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat unseren Vätern, Abraham und seinem Samen ewiglich.
Bis hierher mal, das andere ist ja dann Zutat, liturgische Zutat. Lob und Preis sei Gott dem Vater. Ja, wir wollen das jetzt einfach mal so stehen lassen und später es nochmal wiederholen. Es ist etwas ganz Ergreifendes. Der große Vorteil ist von dieser einmaligen Komposition, gregorianisch ist ja uralt, dass man es so viel leichter auswendig singen kann. Wenn man also das sich so einprägt, dann lernt man ganz leicht automatisch den Lobgesang der Maria. Drei Fragen wollen wir versuchen zu beantworten. Noch einmal, wer ist denn Maria? Wer singt? Wie singt Maria? Wie singt Maria? Das wäre die zweite Frage. Und schließlich, was ist denn eigentlich der Inhalt dieses Liedes? Vers 46 lesen wir, Maria sprach. Maria sprach. Das heißt nicht, Maria singt. Die Lieder der Bibel sind immer in erster Linie Wort Gottes, Verkündigung. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir das in der ganzen Konsequenz verstehen. Sie stehen damit in einem gewissen Widerspruch zu der ganzen Singekultur unserer Zeit, des Abendlandes. Was ist denn der Unterschied zwischen dieser Singekultur und unserem Singen? Eben, Maria sprach. Es geht bei diesen Liedern zuerst und zuletzt um das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort, so lesen wir bei Johannes. Die Musik, die Melodie war nur das Kostüm, in dem sich das Wort gekleidet hat. Nicht die Hauptsache. Nie Nummer eins Musik, sondern immer Nummer eins das Wort. Darum war es dem Heiligen Geist auch nicht wichtig, uns was zu überliefern, was ich sehr gerne hätte. Die Originalmelodie, das wurde ja gesungen, das hat der Heilige Geist uns nicht gegeben. Warum nicht? Weil es nicht so wichtig war. Das war offensichtlich sekundär. Wie viel Streit um geistliche Musik heute, und es gibt viel Auseinandersetzung, könnten wir uns ersparen, wenn wir uns an diese biblischen Normen halten würden. Zuerst das Wort. Maria sprach. Ich rede von Maria. Es sind nur ganz wenige Worte, die von Maria uns überliefert sind. Hier, das ist das Größte, was wir von ihr haben, dann Lukas 2, Vers 48, das zweite Wort von der Maria, es sind ja nur drei, da heißt es, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Das ist das zweite Wort der Maria, ein Wort des Schmerzes. Und schließlich das dritte Wort in Johannes 2, 3 und 5, und da heißt es dann, was er euch sagt, das tut. Und mehr wissen wir nicht von Maria. Maria war sicher eine von den Stillen im Lande. Sie machte nicht viele Worte. Hier aber tut sich ihr Mund weit auf. Hier haben wir auch eine biblische Erklärung zu diesem Streitgespräch über das Weib schweige in der Gemeinde. Maria hat schon geschwiegen, sie konnte schweigen, aber sie hat auch gepriesen. Beides ist in der Bibel zu finden. Wer war sie denn? Es gibt wohl kaum eine Frau in der Heiligen Schrift, die so verkannt wurde wie Maria. War Maria wirklich sündlos, die sündlose Mutter Gottes? War Maria die Himmelskönigin? War Maria die Heilsvermittlerin, ohne die es eben nicht geht? Fragen wir sie selber, nicht ich will Antwort geben, wir fragen Maria. Wer bist du, Maria? Bitte. Ja, sehr schön. Vers 38, wunderbar. Es wurde gerade gesagt, ich bin des Herrn Magd. Vers 38, Kapitel 1. Wir wollen die Stellen gerne sehen. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist also doch, wenn man will, das vierte Wort, aber vor dem Lobgesang eben. Ich bin des Herrn Magd. Und in Vers 48 singt sie ja, du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen. Oder er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Wir wollen sie nicht anders sehen, als sie sich selber sieht. Sie wollte nur Dienerin, Magd Angela Domini sein, des Herrn Magd. Ihr Name? Maria. Was heißt Maria? Vielleicht heißen sie auch Maria. Bitte? Bittere, ja, sehr richtig. Bitterkeit, Betrübnis. Das war bestimmt kein Zufall. In Kapitel 2, Vers 35 hören wir Simon sprechen. Und auch durch deine Seele, Maria ist angesprochen, wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Sie war eine Frau, die viel, viel Not erlebt hat. Die Bibel kennt keine Santa Maria, aber trotzdem eine glückselige Maria. Sie war nicht nur die bittere, sie war auch die glückselige. Ich will einmal 7 Kennzeichen der Maria in kurz aufzählen. Erstens, sie war die Begnadete. Du hast Gnade gefunden. Kapitel 1, Vers 28 und Vers 30, Gnade gefunden. Das heißt, Maria hat sicher Gnade gesucht. Jemand, der Gnade findet, sucht vorher Gnade. Sie war sich bewusst, sie braucht Gnade. Gnade ist nicht Verdienst, sondern Gnade ist eben unverdiente Liebe, Erbarmen Gottes. Dieses Erbarmen im Bewusstsein ihrer Sünde, sie war Sünderin, so wie wir alle Sünder sind, sonst hätte sie ja keine Gnade gesucht. Dieses Bewusstsein ihrer Sünde, ihrer Verlorenheit lässt sie Gnade suchen und finden. Jeder, der Gnade sucht, der findet. Wenn wir unser eigenes Recht suchen, dann kommen wir immer ab vom Ziel. Und wie viele, auch Gläubige, machen sich innerlich, seelisch krank. Wie viele kranke Gläubige gibt es auch, weil sie an ihrem eigenen Recht festhalten. Der hat, die hat das gesagt, getan, das kann ich nicht vergeben. Lass doch das und nimm die Gnade und gib sie auch weiter. Zweitens, Maria war eine überraschte Frau. In dem ersten Kapitel, an dem wir einige Zeit bleiben, lesen wir Vers 34. Da sprach Maria zu dem Herrn, wie soll das zugehen? Sie war völlig überrascht von dem, was Gott an ihr tut. Sie war auch eine unwissende Frau. Sie wusste nicht, wie das alles geschehen soll. Sie war nicht im Geheimrat Gottes aber sie war überrascht von Gottes Liebe. Drittens, Maria ist eine Frau erfüllt vom Heiligen Geist. So lesen wir es in Vers 35. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Erfüllt vom Heiligen Geist. Und so kann sie auch Lob singen. Viertens, sie war eine hingegebene, gläubige Frau. Vers 38, sieh, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie sagt nicht ja, aber, so wie der Zacharias es gemacht hat, so ähnlich. Nein, sie sagt ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie glaubt, auch wenn sie es nicht verstehen kann, sie glaubt. Und fünftens, sie war eine demütige Frau, eine niedrige Frau. Du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen. Sie hat auf ihrem Steckbrief nicht gehabt, Maria, Himmelskönigin oder sowas ähnliches. Nein, das keine Spur. Sie war ganz, ganz demütig, klein in ihren eigenen Augen. Und sechstens, sie war eine glückselige Frau, Makarios. Glückselig war sie. Vers 38 heißt es, 48, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Ist das zu vereinbaren mit ihrer Niedrigkeit, mit ihrer Sündhaftigkeit? Durchaus. Das ist ja unser aller Weg und unser aller Identifikation. Wir dürfen uns mit ihr identifizieren. Sie war arm und klein und sündig und durch die Gnade Gottes glückselig. Und so auch wir. Und schließlich siebtens, sie war eine lobpreisende Frau. Das war ihr so wichtig. Sie jubelt dem Herrn. Das war die Antwort auf die erste Frage. Nun die zweite Frage, wie singt sie, Maria? Wichtig ist ja nicht nur, dass gesungen wird. Es wird in der Welt sehr viel gesungen. In der Christenheit wird ungeheuer viel gesungen. Sondern es ist auch entscheidend, wie gesungen wird. Wie? In welchem Geist gesungen wird? In welcher innerer Verfassung gesungen wird? Maria, sie singt mit jubelndem Geist. Hier steht es, mein Geist freut sich Gottes meines Heilendes. In einer anderen Übersetzung heißt es, in Jubel geraten ist mein Geist über Gott. In Jubel geraten, das ist doch was Wunderbares. Ihr Inneres ist entzündet, ist wirklich begeistert. Ihr Lied ist ein Rettungsjubel. Ihr Inneres frohlockt. Sie brennt. Gottes unfassbare Gnade und Liebe hat ihr ganzes Inneres ergriffen und nun brennt sie und ist begeistert, in Jubel geraten. Kennen wir so etwas auch? So etwas hat man in der Regel nicht jeden Tag. Maria hat es auch nicht immer gehabt, aber Gott hat es ihr geschenkt. Haben wir das auch schon einmal erlebt, dass wir innerlich so entzündet sind von der Liebe Gottes, dass wir es kaum aushalten, dass unser Geist in Jubel geraten ist und wie nachts bei einem Feuerwerk es plötzlich hochzischt und alles ganz erfüllt ist vom Glanz seiner Freude. Das wünsche ich uns immer wieder neu. Und sie hat auch, wenn wir nochmal fragen, wie singt sie, ein klares Ziel. Was ist denn ihr Ziel, wenn sie singt, um sich selber zu erheben? So ist es oft bei unserem Singen. Wir wollen uns etwas Gutes tun und dann fangen wir an zu singen. Und das ist ja auch richtig. Wir tun uns etwas Gutes, wenn wir singen. Aber das war nicht ihr Ziel. Was ist ihr Ziel? Meine Seele erhebt den Herrn. Den Herrn will sie erheben. Meine Seele den Herrn. So heißt es nach dem Griechischen genau. Der Herr soll gepriesen werden. Meine Seele macht groß den Herrn. So kann man es auch übersetzen. Sie will den Herrn groß machen. Ihre Seele, ihr Geist hat nur ein Ziel. Der Herr soll groß werden. Ihre Seele, sagt sie, nicht nur ihr Geist. Wir müssen unterscheiden. Und das wird oft auch vergessen. Geist und Seele. Nicht dasselbe. Geist ist etwas anderes als die Seele. Der Geist ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Unser wiedergeborener Geist. Dieser Geist ist so lange tot, als wir nicht wiedergeboren sind. Der natürliche Mensch ist in seinem Geist tot. Darum gibt es heute sehr viel Psychologie, das heißt Seelenkunde, aber wo haben wir Pneumatologie? Völlig unterbelichtet, weil man gar nichts weiß vom Geist. Der ist bei den allermeisten Menschen tot. Ihr Geist war lebendig, aber auch ihre Seele. Ihre Seele, also ihre Psyche, das eigentliche ganze Leben, kann man sagen. Das Lebensgebiet, die Psyche, das Wesen der Persönlichkeit darstellt. Der Ausdruck meine Seele, den sie hier gebraucht, meine Psyche, umfasst ihr Denken, ihr Fühlen, ihren Verstand, ihr Wollen. Alles. Ihre ganze Persönlichkeit von den Fußspitzen bis oben. Alles ist erfüllt mit der Anbetung Gottes. Jeder Nerv, jedes Gefühl ist ausgerichtet auf Gottes Herrlichkeit. Und darum ist ihr Lobgesang einfach das Ergebnis einer ganz großen Freude. Mein Geist freut sich. Und das ist nun eine Freude, mit der keine andere Freude sich vergleichen kann. Wir wollen noch einmal hier kurz uns prüfen. Wie ist unser Singen? Wie singen wir? Ist es seelische Aktion? Schön, besser als gar nichts. Aber es könnte mehr sein. Ist unser Singen der Ausdruck einer ganz neuen Beziehung zu Gott? Wenn er uns angeblickt hat, so wie es die Maria erfahren hat, und uns seine unaussprechliche Liebe hat offenbaren können, dann werden wir überwältigt. Und wir wollen ihn bitten, dass wir diese Erfahrung immer wieder neu machen. Loben mit Maria, das heißt, loben im Geist und in der Wahrheit. Ich fasse kurz zusammen. Die zweite Frage lautete ja, wie singt Maria? Erstens, sie singt mit ganzer Seele und mit jubelndem Geist. Zweitens, sie will mit ihrem Singen Gott groß machen, ihn erheben. Drittens, sie singt christuszentrisch. In jedem Vers ist vom Herrn die Rede, er. Als großen Gegensatz habe ich hier einige Kopien, ich lege es mal weg, das sind von illustrierten Kopien, da steht ganz groß drauf und das ist heute der Trend. Ich will alles, was mir gefällt. So ist es heute. Junge Leute, nächste Kopie. Ich will machen, was ich will, bitteschön. Ich will machen, was ich will. Weiter. Ich mach, was ich will und ich will es jetzt. Geht's also weiter. Ich mach, was ich will und ich will es jetzt. Und hier noch eine Umfrage von der Zeitschrift Focus. Und da steht ich, ganz groß, große Umfrage enthüllt, ein Volk auf dem Ego-Trip, ich, warum wir uns immer mehr ins Private flüchten. Ich, das ist also heute dran. Ich will, was ich will, ich mache, was ich will und ich will es jetzt. Genau das Gegenteil, das reinste Gegenteil von dem, was Maria wollte. Bei ihm nie, bei ihr nie ich, sondern er, so singt sie. Und sie singt prophetisch. Sie schaut hinein in die Vergangenheit und Zukunft Israels. Und sie singt schriftgemäß, das wäre das siebte, schriftgemäß. Jetzt habe ich aber noch Punkt 4 und 5 unterschlagen. Die mitgeschrieben haben, haben sie es gemerkt. Sie singt verständlich. Es ist nicht ein Reden, ein Singen in Zungen, keine Glossalie, kein Zungensingen, sondern ein Singen mit klaren, vernünftigen, verständlichen Worten. Ich meine, das sollte auch eine Messlatte sein für unser Singen. geistliches Singen, ich muss hier auf Widerspruch stoßen, aber ich sage es trotzdem, geistliches Singen sollte verständlich sein. Und wenn es dann eine Kantate ist, wo eben Polyphonie geübt wird, und das ist ja auch was Schönes, sollte man dafür sorgen, wie auch immer, dass der Text klar ist. Geistliches Singen muss verständlich sein. Das wollen wir mindestens von Maria hören. Und schließlich das Fünfte, sie singt vor den Leuten. Sie singt nicht nur für sich allein, sie hat Zuhörer. Und sie singt bekennend, ich will dich loben unter den Leuten. Das hat auch Maria praktiziert. Ich komme zum Schluss. Ich will es kurz zusammenfassen. Was ist der Inhalt ihres Liedes? Drei große Schwerpunkte. Erstens, wer Gott ist und wie Gott ist, besingt sie. Jeder kann die Antwort sich selber ausarbeiten. Aus den Texten haben sie. Wer Gott ist, wie Gott ist. Zweiter Schwerpunkt, was Gott getan hat und was er in Zukunft tun wird, davon singt sie. Rückblickend und vorausblickend, was er in Zukunft tun wird. Und schließlich, der Inhalt ihres Liedes ist ihre Reaktion auf Gottes Liebe, das persönliche Zeugnis. Das ist auch sehr deutlich in ihrem Lied. Wir können ihr Lied in 9 Strophen einteilen. Wir haben es ja vorher schon gehabt hier auf diesem Lied. 9 Strophen. Strophe 1, das ist Vers 46, 47. Die große Freude, der große Freudenruf. Dann die zweite Strophe. Er hat mich angesehen. Die wunderbare Erwählung, über die sie singt. Dritte Strophe. Er hat Großes an mir getan, die Erfahrung seiner Großtat. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte, so singen wir, das ist dasselbe. Dann viertens, der Blick auf die Erbarmung Gottes. Mir ist Erbarmung widerfahren, wäre ihre vierte Strophe. Fünfte Strophe, Strophe über Gottes Gerichtshandeln, Gott richtet die Völker. Er übt Gewalt mit seinem Arm und die Hochmütigen, die Großen, die stößt er vom Stuhle. Er ist der Allgewaltige, davon singt sie. Sechste Strophe, und das ist nun die Weltgeschichte in Miniatur. Er stößt die Gewaltigen vom Throne und erhebt die Niedrigen. Gerade in den letzten 10 Jahren ist es ja ganz handgreiflich geschehen. Große sind vom Stuhle gestoßen worden, Niedrige wurden erhoben. Siebte Strophe, das ist die prophetische Strophe. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Ich könnte jetzt Ihnen viele Beispiele bringen, etwa von der Karmelmission. Ich habe einige Briefe, wo das berichtet wird. Die Hungrigen, die Moslems in vielen Ländern der Welt sind unwahrscheinlich hungrig und fragen nach dem Herrn und es bekehren sich trotz größter, schwerster Verfolgung viele Moslems, wie noch nie eigentlich. Andererseits die Reichen, das sind wir, die gehen leer aus, weil sie satt geworden sind. Also wir wollen uns zu den Hungrigen weiterhin zählen lassen und darum auch seinen Segen empfangen. Dann die achte Strophe ist Vers 54. Hier ist nun Israel dran, was mit Israel passieren wird. Seit 1948 höchst aktuell, auch hier auf der Langensteinbacher Höhe, das Thema Israel. Und schließlich die 9. Strophe, und hier hören wir das ewige Amen der Maria. Ganz gewiss, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. So ist es. Amen, Amen, lauter Amen. Was er sagt, trifft alles ein. Ja, eine gewaltige Schau, ein gewaltiger Lobgesang, ein Hymnus von ewigem Ursprung vom Heiligen Geist inspiriert. Er ist der eigentliche Verfasser dieses Liedes und hineinweisend in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Lob singen mit Maria, so lautete das Thema heute. Wir sind nicht Maria. Wir sind ganz schlichte Leute. Aber was sind wir? Wir sind auch Abrahams Kinder. Hier heißt es, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Durch den Glauben sind wir auch Abrahams Kinder. Und so dürfen wir mit Maria auch immer neu loben, ihn groß machen und ihn anbeten. Das wollen wir jetzt dann, wenn wir gebetet haben, tun mit dem Lied 453. Du bist Immanuel. Aber wir wollen noch zuerst miteinander beten. Können wir das halten? Nein, wir bleiben sitzen. O Herr, habe herzlichen Dank, dass du uns gewährt hast, in dieses unvergleichliche Loblied hineinzuschauen und uns sogar erlaubst, dass wir uns damit identifizieren. Es darf auch unser Lied sein, unser Jubelruf. Meine Seele erhebt den Herrn. Herr, wir danken dir herzlich, dass du auch an uns sehr Großes getan hast, an allen, die gläubig geworden sind. Und schenk doch, dass keiner von uns diese große Liebe übersieht, daran vorbeigeht. Wir wollen sie in Anspruch nehmen, neu im Glauben und uns zutiefst darüber freuen, über all dem, was du an uns getan hast. Amen.